Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Wortlaut der Schriftlesung noch so ein bisschen im Ohr haben oder vor Augen haben, als hier Christian vorgelesen hat. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, dann wird es aufgehen und wachsen und Frucht bringen. Die Situation von diesem Wort Gottes war folgende. Da kamen ein paar ausländische Pilger nach Jerusalem, um hier im Tempel das bevorstehende Passahfest zu feiern. Und sie wollten sich bei dieser Gelegenheit ein genaues Bild von Jesus machen. Sie haben gemerkt, da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen über Jesus und die Meinungen, die gehen wohl immer weiter auseinander. Und sie wollten sich nun persönlich einen Eindruck von Jesus verschaffen. Wer ist er wirklich? Die einen sagen, er ist Gottes Sohn. Die anderen sagen, nein, er ist ein Aufrührer. Einer, der Unruhe stiftet. Und so kommen sie jetzt zu Jesus und seinen Jüngern und stellen diese Frage, wer bist du jetzt eigentlich? Und dann kommt diese Antwort, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Ja, kann man denn so ein Gespräch führen mit interessierten Leuten, die überlegen, ob sie ihm nachfolgen wollen? Er hätte doch sagen können, jawohl, in alle Welt wird mein Reich ausgeweitet werden. Wir haben eine riesige Bewegung vor uns. Und es wird nie tot zu kriegen sein. Überall auf der ganzen Welt wird es mal Gemeinden geben. Und ihr seid von der ersten Stunde an mit dabei in meinem Reich. Ihr seid die Speerspitze dieses neuen Gottesreiches. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, sagt Jesus. Kann man so ein Gespräch führen? Nun, dahinter verbirgt sich tatsächlich ein richtiges Prinzip Gottes. Es geht durch Sterben zur Frucht. Durch Sterben in die Herrlichkeit. Ein Weizenkornprinzip, das sich durch die ganze Geschichte Gottes mit der Menschheit durchzieht. Es ist quasi wie ein roter Faden, der bereits in der Schöpfung angefangen hat, wo deutlich wird, Gott macht sich klein. Da schafft Gott die ersten beiden Menschen aus Dreck. Aus Erde. Ja, warum nimmt er nicht Gold? Warum nicht wenigstens seltene Erden? Dann könnten wir wenigstens mit den Handys ein bisschen schneller durchstarten. Er nimmt Dreck. Und dann diese beiden Menschen lehnen sich gegen Gott auf, gehen einen eigenen Weg. Und Gott macht sie aber nicht kaputt. Vernichtet sie wieder, stampft sie wieder ein und macht sich was Neues. Geht in der Geschichte weiter. Er hält an diesen Menschen voller Liebe fest. Und dann nimmt er sich eine Familie, eine Sippe, ein kleines Volk, um hier eine neue Geschichte zu starten, um ihnen beispielhaft seine ganze Liebe deutlich zu machen und die Geduld aufzuzeigen, die er mit ihnen hat, seine Gerechtigkeit zu demonstrieren. Aber warum um alles in der Welt Israel? Warum wählt sich Gott nicht die Hochkultur der Ägypter? Die stellen doch was dar. Warum wählt er sich nicht die Sumerer oder die Inkas? Warum nicht die Germanen? Okay, die Schweizer. Wenigstens die, ja? Das ist doch ein Volk, die stellen doch was dar in dieser Welt. Oh. Gott legt sich auf Israel fest. Warum wählt Gott für die Führung seines Volkes oft einfache Schafhirten, Leute aus der untersten Schicht der Gesellschaft? Warum ist gerade der Modellathlet König Saul gescheitert, der wirklich was dargestellt hat? Und schließlich der Gipfel. Warum wird Gott ausgerechnet in Jesus Mensch? Warum wählt er sich nicht irgendeine hübsche Prinzessin des Römischen Reiches, dass die seinen Sohn auf die Welt bringen kann, standesgemäß erziehen kann, als Majestät an königlichem Hof gleich aufbauen kann? Warum muss es ausgerechnet eine Jungfrau sein, die von Anfang an der Schwangerschaft diesen Makel mit sich herumträgt? ein uneheliches Kind in die Welt zu setzen. Warum muss es ausgerechnet ein Bauhandwerker sein, der predigend durch Israel zieht, von Norden nach Süden und dreimal wieder zurück? Er hätte sich doch wenigstens einen Theologieprofessor auswählen können. Jemanden, der was darstellt, den man so richtig auf die Fahnen schreiben kann, sagen, jawohl, das ist unser Führer. Ein Bauhandwerker. Warum ausgerechnet Nazareth als Heimatstadt? Wenn es doch wenigstens Jerusalem gewesen wäre. Noch besser wäre es natürlich Rom oder Athen, so die blühenden Weltstädte. Wie kann er sich denn mit dieser Stadt Nazareth denn bewerben um irgendein königliches Amt? Da wird doch ausgelacht, aus Bethlehem geboren, in Nazareth aufgewachsen und du willst König der Welt sein. Sorry, mit dieser Biografie? Das geht nicht. Und dann sein Ende. Nackt ausgezogen, an Holzbalken festgenagelt. Wie ein geprügelter Hund, blutüberströmt, hängt er jetzt da und röchelt erbärmlich nach Luft und haucht sein Leben aus. Wow, das ist ein König. Und dann seine Nachfolger, die Leute, in die er die Zukunft der Christenheit legt. Allein schon die 12 im direkten Umfeld, müssen wir doch festhalten, tatsächlich, es sind doch allesamt unqualifizierte Leute. Also bei uns heutzutage werden Minister schon nach Zitierfehlern aus dem Amt aussortiert, bei ihrer Doktorarbeit. Aber die damals, diese 12, als Minister, es ist ja undenkbar. Die haben doch wirklich keinen Skandal und kein Fettnäpfchen, keinen Fehler irgendwo beiseite liegen lassen. Die haben sie doch zielsicher alle erwischt. Und die sollen die Christenheit weiterprägen? Und dann die Gemeinden. Sicher, im Lauf der Kirchengeschichte haben sich manche Gemeinden tatsächlich große Prachtbauten angelegt und gebaut, die was darstellen. Aber wenn man sich mal so ehrlich mit der Geschichte der Christenheit beschäftigt, mit der Geschichte der christlichen Gemeinden, wird man sich von diesem Prunk und Gold nicht blenden lassen. Man wird ehrlich feststellen, die Geschichte der Christenheit ist doch in weiten Strecken mehr eine Skandalchronik. Eine Geschichte der Niedrigkeit, eine Geschichte des Versagens. Ist es da nicht verwunderlich, dass es auf dieser Erde tatsächlich nach 2000 Jahren immer noch Menschen gibt, die Jesus nachfolgen wollen, die Christen werden wollen? Komisch, oder? Okay, es gibt in der Zwischenzeit auch ein paar Erfolgsmeldungen, immer wieder zwischendrin mal eingestreut, beeindruckende Episoden. Schon im Leben, in der Biografie von Jesus blitzt es immer wieder durch, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Die Zeichen und Wunder, die er tut, die geben einen Eindruck davon, jawohl, der ist tatsächlich mächtig, allmächtig sogar. Natürlich, der hat den Tod hinter sich gelassen, Auferstehung gefeiert, wo deutlich wird, nicht mal der Tod kann sich dieser Majestät Jesus Christus in den Weg stellen. Auch in der Kirchengeschichte gibt es immer wieder vereinzelt Stellen, wo man merkt, das sind beeindruckende Episoden. Da gibt es immer wieder mal Wunder, die in der Gemeinde passieren, immer wieder mal. Und immer wieder mal geht auch durch eine Gesellschaft so ein Ruck durch. Wir reden da von einer Erweckung, dass Menschen in großen Mengen eine Sehnsucht haben nach Jesus und die Gemeinden aufsuchen und sich auf ein Leben mit ihm festlegen. Aber es sind im Verlauf der Kirchengeschichte doch nur mehr die Ausnahmen. Es kommt vor. Aber wenn wir so richtig ehrlich Geschichte studieren, merken wir, es sind die Ausnahmen. Wir freuen uns über diese Ausnahmen von ganzem Herzen. Es ist sehr stärkend, das zu lesen. Aber es ändert nichts daran, dass es einzelne Episoden sind. Und das nicht einmal, weil die Christen jetzt so ein lahmer und ungehorsamer Haufen wären. Es ist vielmehr darin die Ursache zu finden, dass es einfach nicht Gottes Weg ist, dass die Christen jetzt da richtig groß auftrumpfen. Jesus selber verfolgt einen anderen Plan. Es ist der Weg des Weizenkorns. Davon schreibt Paulus jetzt im zweiten Korintherbrief. Er schreibt es gerade den Korinthern, die ja richtig groß rauskommen wollten, die so gierig waren nach spektakulären Ereignissen, Erlebnissen, die richtig triumphieren wollten, die ihre Helden in den eigenen Reihen gefeiert haben und sich übertrumpften, wer ist der größere Held von ihnen? Gerade den Korinthern schreibt Paulus diesen Absatz und wir merken sehr schnell diesen Kontrast, den er hier aufführt. Sie können es hier vorne mitlesen oder auf Ihren Infoblättern und da auch in englischer Sprache. 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 7 bis 18. Ich zitiere nach der Übertragung Hoffnung für alle. Paulus schreibt hier Folgendes. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Unser Leben lang sind wir um Jesu willen ständig dem Tod ausgeliefert. Aber an unserem sterblichen Leib wird auch immer wieder sein Leben sichtbar. Uns bringt der Dienst für Jesus ständig in Todesgefahr. Euch dagegen hat er neues Leben gebracht. Wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. Wie der Beter in der Heiligen Schrift können wir sagen, ich vertraue Gott, deshalb rede ich. Weil wir also an Jesus Christus glauben, müssen wir von ihm reden. Wir wissen, Gott, der Jesus vom Tod auferweckt hat, wird auch uns auferwecken und dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen. Alle Entbehrungen aber ertragen wir für euch. Denn je mehr Menschen das unverdiente Geschenk der Güte Gottes annehmen, umso mehr werden Gott danken und ihn über alles ehren. Darum geben wir nicht auf. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen in Anbetracht der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit, die uns erwartet. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Soweit der Briefauszug an die Korinther, den Paulus geschrieben hat. In diesem Jahr habe ich in unseren Futterautomat im Garten zu viele Körner eingefüllt. Die Vögel schaffen es nicht. Ich weiß nicht warum, ob der Schnee zu wenig war oder keine Ahnung. Ich habe deswegen noch 3 übrig gelassen. Ja, für uns 3 Sonnenblumenkerne. Also kann man nicht sehen natürlich. Ja, die sind ja wirklich winzig klein. Wenn ich eine Sonnenblume mitgebracht hätte, dann könnte man da wahrscheinlich so bei einer Pflanze von 3,20 Meter staunen, was da alles gewachsen ist. So meinetwegen ein Durchmesser von dem Stiel der Sonnenblume von 5 Zentimeter. Wow, das ist ein ordentliches Ding. Aber die Kraft für diese riesige Sonnenblume ist hier in diesem kleinen Kern drin. Und ich werde hergehen, mich an diesem Futterautomat bedienen und noch ein paar einzelne Sonnenblumenkerne dieses Jahr mal einpflanzen, um dann im Sommer, im August staunen zu können, was aus diesen kleinen Kernen draus geworden ist. Das Samenkorn entwickelt sich aber geht selber kaputt. Eine neue Pflanze entsteht durch das Sterben dieses alten Samenskorns. Das ist das Bild, das Jesus über sein Leben und das Leben seiner Nachfolger hier gebracht hat. Paulus drückt diesen selben Zusammenhang in einem ähnlichen Bild aus. Er sagt hier, beschreibt das Gleiche damit, es verhält sich so wie ein Schatz, der in einem Tongefäß aufbewahrt wird. Unscheinbar und doch in sich selber enthält es den größten Schatz, den man sich irgendwie nur vorstellen könnte. Entscheidend ist nicht die Verpackung, nicht die Hülle dieses Sonnenblumenkerns. Die bleibt übrig. Entscheidend ist nicht das Tongefäß. Das geht kaputt, das kann zerschmettert werden. Entscheidend ist der Inhalt, darauf kommt es an. Heißt, ohne Bild, nicht auf uns kommt es an, sondern auf Jesus Christus. Nicht wir als Gemeinde haben groß rauszukommen und zu glänzen, sondern Jesus soll aufleuchten. Wir werden nur Licht in dieser Welt sein können, wenn Jesus durch unser Leben und auch durch unsere Gemeindearbeit hindurch leuchten kann. Darauf kommt es an. Nicht die Gemeinde ist der Glanz. Jesus ist der Glanz, der durch die Gemeinde hindurch aufleuchtet. Das macht uns zum Licht. Jesus liebt es geradezu, in Gefäßen zu wohnen, die nicht aus sich selber leuchten können, sondern die selber sogar unscheinbar sind, zerbrechlich sind. Die Gefäße, die ganz und gar nicht seinem göttlichen Glanz entsprechen. Das ist dieser rote Faden, von dem ich eingangs bereits gesprochen habe, das Weizenkornprinzip. Paulus vergleicht die Christen hier mit einem Tonkrug, der aus Dreck und Wasser unter den Händen des Töpfers zu einem Gefäß geformt wird. Das Material wird dann durch Feuer haltbar gemacht, aber letztlich bleibt dieses Gefäß immer Erde und immer zerbrechlich. Um das zu begründen, bringt Paulus nun mal einige Beispiele, wo er veranschaulicht, es ist wirklich so, was ich geschrieben habe. Da sagt er im 8. Vers, und manches kommt uns dabei wirklich sehr bekannt vor, Ihnen geht es vielleicht genauso, wenn Sie diese Sätze hören. Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten. Das könnten sicher viele unterschreiben, oder? Wir sind oft ratlos, ebenfalls im 8. Vers. Von Menschen werden wir verfolgt. Wir werden zu Boden geschlagen. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. Vers 10. So schreibt Paulus ganz offen über sein Leben und die Gefahren, denen er ausgesetzt ist, über seine Krisen, seine Probleme, seine Niederlagen. Das sind seine täglichen Erfahrungen. Und es ist so wichtig, dass wir auch heute das nie vergessen. Wir würden uns gerne groß und bedeutend sehen. Dieser Wunsch steckt irgendwo im Menschen drin. Wir wären gerne die Elite dieser Welt. Wir wären gerne die Spezialeinheit Gottes, um Menschen zu retten. Und wie gerne würden wir durch unsere Erfolge, durch unsere Reichtümer, unsere Prachtbauten, unsere Heilungen und Wunder und Paläste Menschenmengen auf uns aufmerksam machen. Was darstellen? Guck mal hin! Allein, das ist nicht Gottes Weg. Es ist vielmehr Teil der satanischen Versuchung, wie er sie bereits Jesus als Falle gestellt hat. Da kommt der Teufel zu Jesus genau mit dieser Perspektive. Er sollte den Weg zum Kreuz verlassen, um sich als Liebling der Massen, als Wundertäter, als Superheld in die Herzen der Menschen zu spielen. Spring runter vom Tempel, mach aus Steinen Brot
Und alle werden dir zujubeln. Das ist doch deine Chance, Jesus. Und Jesus lehnt radikal ab, dass Jesus Wunder tun kann, hat er bewiesen. Aber darin lag nicht seine Bestimmung. Sein Glanz, sein Gewicht, seine Bedeutung oder in dieser im hebräischen Wort sein Kavod liegt in seinem Tod. Das ist seine Verherrlichung, sein Sterben. Und die Christen, die ihm nachfolgen, führt Jesus auf denselben Weg, dass er den Tod besiegt hat und an Gottes rechter Seite als König residiert, weist auch uns über unseren eigenen Tod hinaus in eine Zukunft an seiner Seite, in seiner Herrlichkeit. Aber solange wir hier auf der Erde mit ihm leben, bleiben wir diese Gefäße aus Dreck und Staub. Wir bleiben, wie es schreibt, zerbrechlich und angegriffen. Wir bleiben die Sterbenden wie ein Sonnenblumenkern oder Weizenkorn. Nicht wir sind der Schatz. Aber was für ein Glück, diesen Schatz zu kennen und in unserem zerbrechlichen Leben tragen zu können. Was für ein einmaliges Vorrecht. Die Niedrigkeit seiner Leute und die Armseligkeit seiner Gemeinde hindern Jesus nicht daran, sich in ihre Mitte zu stellen. Was für ein Herr, der sich nicht schämt, in Bethlehem geboren zu werden, in dem Kaff Nazareth aufzuwachsen und in deinem und in meinem Leben Gestalt zu gewinnen. Was für ein Geschenk, was für eine Ehre, dass der König der Könige in unser Leben tritt. Was ist es, das ihn veranlasst, sich diese Behausung zu wählen? Was beeindruckt ihn denn so sehr, dass er in uns Wohnung nehmen möchte? Die Bibel ist hier sehr offen und sagt, es ist allein diese unbeschreibliche Liebe Gottes, die ihn dazu bewegt, in uns Wohnung zu nehmen. Es ist tatsächlich eine überhaupt nicht standesgemäße Liebe. Also Prinz und Prinzessin. Es ist überhaupt nicht auf seinem Niveau, wenn der Höchste sich zu den Niedrigsten gesellt. Es ist so überhaupt nicht passend, wenn sich Jesus bei einem Kleinkriminellen mit Namen Zachäus zum Essen einlädt. Es ist so unwürdig, so ganz unter seinem Niveau, wenn Jesus die Nähe zu einer stadtbekannten Prostituierten aushält. Und selbst bei seinem Tod ist er noch rechts und links flankiert von Terroristen. Aber er lässt sich davon nicht abhalten. Sind es nicht gerade diese Leute, die sich ihrer Niedrigkeit bewusst sind, die ihm gerade dafür am meisten Liebe wieder entgegenbringen, weil sie wissen, ich bin unwürdig? Sind es nicht gerade diejenigen, die den Schatz am stärksten zu würdigen wissen, die sich ihrer eigenen Armut bewusst sind und ihrer Zerbrechlichkeit? Können sich nicht diejenigen auf die Ewigkeit am meisten freuen, die die Zerbrechlichkeit am stärksten erleben? Jesus schämt sich nicht, sterbliche und zerbrechliche Menschen als seine Behausung zu wählen. Jesus liebt es geradezu, sich bei Menschen niederzulassen und seinen Glanz in ihr Leben hineinzutragen. Natürlich, dieser Schatz, der verändert was in meinem Leben. Es hat Auswirkungen, wenn dieses Licht, das vormals dunkle Gefäß jetzt ausleuchtet, erhellt. Da wird auf einmal vieles an Müll zutage befördert, was in dem Gefäß vorher an Dreck drin war und rausgeworfen. Da wird in so einem Leben Sünde aufgedeckt und bereinigt. Und je länger, desto mehr geschieht das. Aber Obwohl der König in meinem Leben Wohnung genommen hat, wird es darüber nicht zum glänzenden Schloss. Es bleibt ein Gefäß aus Erde und Staub. Dieser Kontrast wird mein ganzes Leben lang, und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr gerate ich ins Staunen darüber, wird bleiben. Irdenes Gefäß, wertvoller Schatz. Dieser Kontrast wird anhalten. Und ich gerate mehr und mehr ins Staunen darüber, dass es Jesus bei mir aushält. Je mehr die Kräfte nachlassen und Beschwerden zunehmen, desto mehr wird es mir zu einem Wunder, dass ich den König der Könige beherbergen darf. Wir dürfen diesen Zusammenhang niemals auflösen. Es gehört beides zusammen. Das irdene Gefäß und der kostbare Schatz. Das bleibt beieinander. Eine Herrlichkeitstheologie führt hier völlig an der Bibel vorbei. Paulus selber hält an diesem Zusammenhang von Schatz und Gefäß, von dem irdenen Gefäß, unermüdlich fest. Ich habe bei der Vorbereitung einen ganz tollen Vergleich gelesen, der diese beiden Seiten, den Schatz und das Gefäß aus Erde, sehr schön illustrieren kann. Paulus führt hier in diesem Abschnitt 5 Beispiele auf, an denen diese irdenen Gefäße erkannt werden können. Die stehen stellvertretend praktisch für Merkmale von diesem Tongefäß. Und jedes Mal verknüpft Paulus dieses Merkmal von dem irdenen Gefäß mit 5 Auswirkungen, die der Schatz jetzt an diesem irdenen Gefäß hat. Es hört sich dann folgendermaßen an, und es klingt dann so ähnlich wie das sind 5 Finger der einen Hand und 5 Finger der anderen Hand, die sich jetzt quasi faltende Finger ineinander legen. Die gehören beide zusammen. Das irdene Gefäß wird nicht weggenommen. Aber der Schatz genauso wenig. Die bleiben beieinander. Es hört sich bei Paulus so an. Sie können es vorne mitlesen. Ich habe dann auch die betreffenden Worte markiert. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten. Und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Die Schwierigkeiten, aber die überwältigen uns nicht. Die rechte und die linke Hand. Oder es geht weiter. Wir sind oft ratlos, können wir alle unterschreiben, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, der dritte Finger der einen Hand. Und der anderen Hand kommt dazu, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, vierter Finger. Aber wir kommen nicht dabei um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas, der fünfte Finger der anderen Hand, auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Ist immer zusammengestellt worden. Beides bleibt unser Leben lang von Bestand. Beide Seiten liegen wie die Finger der beiden Hände betend ineinander gefaltet. Wenn also Jesus in ein Leben eingezogen ist, dann wird diese eine Seite nicht auf einmal aufgelöst, dass die Schwierigkeiten weggenommen werden, dass wir voll den Durchblick haben und von Energie nur so strotzen, dass wir nicht mehr verfolgt werden, dass wir nicht mehr unter abnehmenden Kräften oder Krankheiten leiden müssten. Diese übernatürliche Kraft, von der Paulus hier schreibt, nimmt nicht diese schwere Seite weg, sondern bewirkt, dass wir uns von dieser schweren Seite nicht unterkriegen lassen. Diese Widerstände sind real und werden auch immer real bleiben, bis zum letzten Atemzug. Aber sie dürfen uns nicht zermalmen. Das ist das Geheimnis, warum auch bei denkbar schlechtesten Voraussetzungen der Glaube an Jesus Christus nicht ausgelöscht werden konnte. Warum zu allen Zeiten, überall auf der Welt und am stärksten sogar in den Ländern, wo der Glaube an Jesus verboten ist, Menschen zum Glauben kommen. Nur so ist es zu erklären, weil diese übernatürliche Kraft genau in dieser schwachen Situation am stärksten wirkt. Es sind nicht die tapferen und die edlen Christen, die das erreicht haben, dass die Christenheit weiter Bestand hat, über 2 Jahrtausende inzwischen. Es ist allein der Tatsache zu verdanken, dass der Schatz einfach nicht von den irdenen Gefäßen weichen möchte. Selbst aus ihren zerbrochenen Stellen hindurch dringt der helle Schein von Jesus Christus. Je weniger sie selber zu glänzen versuchen und je mehr sie ihr tönernes Leben Jesus zur Verfügung stellen, desto klarer wird Jesus hervorleuchten. Und je mehr wir uns als Elite fühlen, die die Welt verändern möchte, desto dunklere Schatten werden auf Jesus geworfen. Dieser Zusammenhang bleibt bestehen, so lange, bis dann eines Tages das tönerne Gefäß ganz gestorben ist. Und dann ist es soweit, dass Jesus dieses Ziel erreicht mit uns. Und dann ziehen wir nämlich ein in diesen unbeschreiblichen Lichtglanz der Herrlichkeit von Jesus. Und dann ist es nicht mehr irdenes Gefäß. Das ist dann wirklich Herrlichkeit, wie dieses Wort Herrlichkeit auch in der deutschen Sprache wirklich verdient. Dann, aber erst dann ist es Herrlichkeit. Aber mit jedem Tag gehen wir diesem Ziel einen weiteren Schritt entgegen. Und heute, für diesen ganz normalen kleinen 3. März, heute soll er mir in diesem kleinen Leben, das so von Zerbrechlichkeit und von so viel von Erde geprägt ist, heute soll er mir in diesem kleinen Leben der größte Schatz sein, das Wichtigste im Leben überhaupt. Es ist nur ein tönernes Leben, aber es soll ganz ihm gewidmet sein, dem größten Schatz. Ich möchte gerne Gelegenheit geben, dein eigenes Gebet auszuformulieren aus dem bisherigen, und unterlegt wird das mit einem Auszug aus einem Lied von der Gruppe Silbermond. Ich habe einen Schatz gefunden. Vielleicht sind das genau die Worte, die jetzt dran sind. Jeder kann das für sich einfach ganz in der Stille tun. Vielen Dank, dass du dich gerade zu unserer Armut hingezogen fühltest, dass du in uns Wohnung nehmen wolltest, die wir so ganz und gar uns als unwürdig erachten, so ganz und gar nicht standesgemäß sind und wir uns täglich unserer Vergänglichkeit, unserer Zerbrechlichkeit und den abnehmenden Kräften bewusst werden. Aber danke, dass du es bei uns aushältst, dass du als Gott in unser Leben kommst, dich mit uns verbündest, um uns ewiges Leben zu ermöglichen und eine Zukunft in deiner Herrlichkeit zu erschließen. Vielen Dank, dass du uns das geworden bist, ein Schatz in unserem irdenen Gefäß. Hilf uns, es auszuhalten und aus deiner übernatürlichen Kraft jeden Tag für sich neu bewältigen zu können, in unserer Armut deinen Reichtum zu entdecken und in unserer Ratlosigkeit deinen göttlichen Plan zu finden, in unserer eigenen Schwachheit deine Kraft zu entdecken und in unserem Sterben uns an deinem Leben zu freuen. Vielen Dank dafür, dass du unser Leben lang mit uns gehen möchtest und dass du uns über unseren letzten Atemzug hinaus ewige Treue hältst. Du bist das Beste, was uns je passiert ist. Amen.